Ja, auch ich möchte euch grüßen heute Morgen. Und ich habe mein Fläschchen gleich mitgebracht. Mir ist da gerade eben der Zacharias eingefallen. Zacharias in der Weihnachtsgeschichte. Mitte der Woche hatte ich noch gar keine Stimme. Ich habe gedacht, wie wird es wohl werden bis zum Sonntag. Dem ging es ja auch so, gell? Dem Zacharias. Hat der Engel, der ihm verkündigt hat, du wirst einen Sohn bekommen, hat er es nicht geglaubt. Dann sagt der Engel, du wirst stumm sein. Und ja, vielleicht wollte der Herr auch, habe ich gedacht, dass ich nichts sage. Könnte ja auch sein. Der Zacharias war stumm, so lange bis der Johannes geboren war. Bis er wieder gehorsam war. Dann hat er die Stimme wieder bekommen. Manchmal redet der Herr auch so. Vor einem Jahr, war in der biblischen Versammlung draußen. Und zwar ganz komisch, wo ich gesehen habe, was für ein Text ist denn dran. Denn habe ich gedacht, das ist doch der gleiche Text, wie ich vor einem Jahr hatte. Und der war damals schon so, dass er mir Probleme machte. Ja, da ist mir unser Conny eingefallen. Gell? Die sagt immer, wenn bestimmte Dinge so passieren, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten haben, dann sagt der Herr, so, das könntest du noch besser machen. Das machen wir noch einmal. Wir üben das noch einmal, sagt sie dann immer. So sagt der Herr zu ihr, wir üben das noch einmal. Und ja, erst dachte ich, ja, ich nehme einen anderen Text, einfach einen leichten Text. Und ich dachte, nein, wir üben das noch einmal. Also heißt für mich denselben Text noch einmal. Und ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon erlebt, so in eurem Leben. Wenn Gott bestimmte Dinge hineinlegt, wo wir merken, da haben wir Probleme, dann häuft er das. Dann kommt es nicht einmal vor, dann kommt es immer wieder vor. Und nicht, weil der Herr uns ärgern möchte, ganz bestimmt nicht, sondern er hat was vor mit uns. Er will uns trainieren, er will uns dahin bringen, dass wir ihm mehr vertrauen. Also was heißt es für mich? Wir machen dasselbe noch einmal, den Text noch einmal, und zwar Jesaja 40, Vers 1 bis 5 habe ich jetzt nur genommen. Angegeben war 1 bis 9, das war mir zu lang. Ich habe in der Vorbereitung so viel gestrichen wie fast noch nie. Schauen wir mal, vielleicht muss ich noch mehr streichen. Aber ich lese den Text jetzt einmal. Jesaja 40, 1 bis 5. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Bis hierher soll es uns genügen. Ich habe nur noch zwei Punkte jetzt. Und zwar den ersten möchte ich überschreiben mit, so wie es hier heißt, die Schuld ist weg. Die Schuld ist abgetragen, die Schuld ist weg. Und jeder, der schon mal Schulden hatte, bei der Bank oder sonst irgendwie privat, der weiß, wie das ist, wenn man schuldenfrei wird, wenn die Schuld weg ist. Ein schönes Gefühl ist es. Nun, das Volk Israel, das hatte auch Schulden. Ich habe gedacht, wie Deutschland heute, wie unser Westen heute. Aber ich meine jetzt nicht Schulden von Billionen von Euros. Nein, ich meine andere Schulden, und zwar Schulden bei Gott. Und zwar schlimmere Schulden. Schulden, dass unser Land Gott aus dem Spiel lässt. Dass wir ihn nicht mehr mitreden lassen. Dass er nichts mehr zu sagen hat in unserem Land. Er hat in der Politik nichts zu sagen. Er hat im Geschäftsleben hat er nichts zu sagen. In vielen Kirchen hat er nicht mehr viel zu sagen. Und vielleicht auch in unserem Privatleben. Sonntag ja, unter der Woche weniger. Genau dasselbe war damals in Israel. Gott hatte nichts mehr zu sagen. Äußerlich haben sie ihren Gottesdienst gehalten, aber im Grunde genommen haben sie gelebt, wie sie wollten, eigentlich wie hier. Nun, Israel war nicht irgendwer. Israel war Gottes auserwähltes Volk. Und Petrus sagte mal, dass das Gericht Gottes im eigenen Hause anfängt. Das ist bei euch wahrscheinlich genauso, die ihr Kinder habt. Wenn zwei oder drei Kinder dasselbe tun, etwas, was nicht in Ordnung ist, dann werden die eigenen Kinder zuerst bestraft. Die gehen uns an und so macht es Gott. Israel bettelte fast darum, dass Gott Gericht üben musste. Und dieses Gericht kam dann auch. Ich möchte jetzt einfach kurz erzählen, wie das war, nur kurz streifen von der Geschichte her. Das Gericht kam dann in Gestalt von Assyrien und von Babylon. Der König Nebukadnezar kam, hat das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt. Wo dieses Wort hier bei Jesaja geschah, da war das noch davor. Da waren noch circa 100 Jahre an Krieg, an Leiden und dann noch 70 Jahre Gefangenschaft in Babylon vor Israel gestanden. Und obwohl jetzt noch so viel Zeit war, obwohl noch so viel Gericht vor ihnen lag und Gott dies Gericht schon angekündigt hat, jetzt zeigt Gott im Voraus schon, dass er ein barmherziger Gott ist. Und das ist dieser Text heute. Dass Gott einer ist, der Sünde richten muss, aber auch Schuld und Sünde vergibt, wenn die Menschen ihn drum bitten und nur wollen. Und deshalb die Überschrift, die Schuld ist abgetragen, die Schuld ist weg. 70 Jahre Babylon, das reicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn so ein Wort hier steht, die Schuld ist abgetragen, dann, ja, dann kam mir halt sofort der Gedanke an Jesus. Euch wahrscheinlich auch. Der Gedanke an Jesus, der meine Sünden, meine Schuld, ja im wahrsten Sinne, abgetragen hat am Kreuz von Golgatha. Ich habe neulich so einen alten Gutschein gefunden bei mir im Schreibtisch. Hat mir mal jemand, oder ich weiß nicht, waren es die Mitarbeiter geschenkt, zum Geburtstag vor vielen, vielen Jahren. Irgendwo ist er im Schreibtisch dann untergegangen. Ich weiß nicht, ob er noch gilt, wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist ja genau das, was Gott mit uns auch genauso macht. Er gibt uns einen Gutschein. Gut, bei der Bücher, es war ein Büchergutschein. ihr müsst halt mal zu Osiander gehen und fragen, aber da ist es jetzt nicht so schlimm. Ich habe sowieso so viele Bücher, wo ich nur lesen müsste. Aber bei unserer Schuld beim Herrn, da ist es etwas anderes. Ob ich diese Schuld, ob ich diesen Gutschein, den der Herr für mich erworben hat am Kreuz auf Golgatha, ob ich ihn einlöse oder nicht, das kommt jetzt auf uns an, das kommt auf mich an, das kommt auf euch an. Und es ist so eminent wichtig. Beim Bücherschein ist es wurscht, egal. Aber bei unserer Schuld beim Herrn, da ist es nicht egal. Wer seinen Gutschein nicht einlöst, der geht verloren. Der fährt in die Hölle. Das muss man immer wieder sagen. Auch wenn es nicht mehr viel gepredigt wird, aber es ist so. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Gutschein einlösen, dass wir sagen, ja Herr, ich nehme das an. Mir auch so wichtig, dass alle, die hier sind, die hier ein- und ausgehen, dass sie mit Gott im Reinen sind, dass sie sagen können, auch meine Schuld ist abgetan, meine Schuld ist vergeben. Man kann jahrelang mitlaufen, man kann immer dabei sein, jeden Sonntag. Und jeder denkt, ach, der ist dabei, der ist Christ. Und am Ende doch das Ziel verfehlen. Und das wäre schlimm. Ich habe neulich die Bekehrungsgeschichte gelesen von Spurgeon. Der ist bekannt, vor 150 Jahren oder so, aber immer noch aktuell. Und ich möchte euch einfach ein paar Zeilen davon vorlesen, weil ich das gut finde. Da schreibt er: Ich will euch erzählen, wie ich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurde. Es mag ja sein, dass dadurch noch andere zu Christus geführt werden. Schon in meiner Kindheit überzeugte mich Gott von meiner Sünde. Ich lebte als ein elendes Geschöpf dahin und fand weder Hoffnung noch Trost. Ja, ich fürchtete, Gott werde mich bestimmt verdammen. So schreibt er, und dann schreibt er, dass er, damals gab es in England ja sehr viele Kirchen, wo gepredigt wurde. Und dann schreibt er, dass er dahin geht, dass er dorthin geht, aber irgendwo hat er gar nicht das gefunden, was er suchte. Und dann schreibt er, sie, also wo er auch hinging, sie predigten große, viele und gute Wahrheiten, die den geistlich gesinnten Zuhörern ihrer Gemeinde verständlich waren. Was ich jedoch zu wissen begehrte, war, wie kann ich Vergebung meiner Sünden erlangen? Aber das sagten sie mir nie. Mein Verlangen war zu hören, wie ein Sünder in seinem Schuldgefühl Frieden mit Gott finden könne. Als ich aber hinging, hörte ich eine Predigt über das Wort: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Dadurch wurde mein Herz nur noch mehr zerrissen. Es wurde mir aber nicht gesagt, wie ich dem Zorn Gottes entfliehen könne. An einem anderen Tag ging ich wieder hin. Der Text handelte von der Herrlichkeit der Gerechten. Ach, wieder nichts für mich. Ich war wie das Hündlein unter dem Tisch. Und dann schreibt er, dass er, kam ein Schneesturm, wahrscheinlich war es so wie heute, nur halt ein bisschen stürmischer, und er irrte hin und her in der Stadt und dann ging er in irgendeine kleine Kirche, die er, wo er noch gar nie war, schreibt er, in eine kleine Kapelle. Sie gehörte den Primitivmethodisten. Ich hatte schon viel von diesen Leuten gehört, unter anderem, dass sie so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekomme. Aber das hielt mich nicht zurück. Es waren nur 12 bis 15 Leute. Der Prediger war ein armer und studierter Mann aus dem Volk, der nicht einmal richtig sprach. Umso fester klammerte er sich an seinen Text. Dieser Text war die richtige Salbe für meine Wunde. Und da heißt es in Jesaja 45, blickt auf mich, so werde ich gerettet. Aller Welt enden. Der Prediger behandelte diese Worte etwa folgendermaßen. Er sagte, dieser Text ist sehr einfach. Er sagt, blickt auf mich. Das ist keine große Anstrengung. Ihr braucht keinen Fuß zu heben, keinen Finger zu rühren. Ihr braucht keine Universität besucht zu haben. Ihr braucht bloß hinzublicken. Nachdem er sich noch weiter über diesen Punkt ausgelassen hatte, heftete der Redner seine Augen auf mich, den jungen Fremden, und redete mich an: Junger Mann, du siehst sehr elend aus. Und elend wirst du auch bleiben, sowohl im Leben wie im Sterben, wenn du nicht dem Wort des Propheten gehorchst. Dann wurde seine Stimme lauter, so dass sie dröhnte, und er rief: Junger Mann, blicke auf Jesus und tue es jetzt. Ich fuhr auf von meiner Bank zusammen, zugleich aber wandte ich den Blick auf Jesus und war gerettet. Also so schreibt er, aber es ist immer noch dasselbe heute wie damals. Es ist Jesus, der uns rettet. Und das ist mir so wichtig. Die Schuld ist nur weg, wenn wir uns retten lassen von Jesus. Blickt auf Jesus, heißt es hier. Ich darf mal einen Schluck nehmen. Ich habe einen zweiten Punkt und möchte ihn überschreiben mit dem, was wir gerade eben noch gesungen haben. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich dich empfangen? Dieses Adventlied. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe es halt immer gesungen oder mitgesungen. Aber habe mir nie Gedanken gemacht, wie soll ich denn Jesus empfangen? Wie geht das? Wie soll es denn sein? Hier bei Jesaja heißt es in Vers 3, gerade nochmal lesen: Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden, und was hügelig ist, zur Ebene. Jetzt kann man das natürlich nach 2000 Jahren, nach Jesu Geburt, können wir es auf Johannes den Täufer deuten. Ist für uns kein Problem, von der Geschichte her. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Genau das hat der Johannes der Täufer ja dann gemacht. Der damals, und es war geistliche Wüste in Israel. Gott hat nicht mehr geredet zu dem Volk Israel damals. Geistliche Wüste war das. Und ich möchte aber jetzt eigentlich nicht bei uns bleiben und auch bei mir selber. Geistliche Wüste, Steppe, Dürre. Ich sehe das auch bei uns. Ich sehe das in unserer Gesellschaft, wo Gott nichts mehr zu sagen hat. Steppe, Dürre, kein Wasser, da wächst nichts mehr, keine Gottesfurcht. Ich sehe aber auch vielleicht Steppe und Dürre bei mir selber. Weiß nicht, wie ihr denkt, ob es bei euch auch vorkommt, ob es Zeiten gibt, wo man sich so vorkommt, so dürr, ausgelaugt, nichts mehr wächst, es geht nichts mehr. Man ist Christ, man liest Gottes Wort, weil man Christ ist, man liest es halt. Aber es wird weniger. Man liest es vielleicht nur noch flüchtig, aber es macht keine Freude mehr. Es ist nur noch Pflicht. Beten wird einem zur Last. Man macht's halt, weil man halt Christ ist, weil man es macht und weil man es machen soll. Ja, aber in die Versammlung oder in Gebetsstunde, da kommt man dann halt seltener, nicht mehr so regelmäßig. Irgendwann weniger und irgendwann gar nicht mehr. Warum auch? wenn einen nichts anspricht. Und noch was, es gibt viele gläubige Leute, natürlich auch viele andere, das sehen wir im Geschäft bei uns, denen man das von außen nicht ansieht, aber es gibt viele Leute, die unter Depression leiden. Und wisst ihr, das kann jeden treffen. Da dürfen wir nicht richten. Es kann wirklich jeden treffen. Es hat ganz große getroffen in der Bibel. Das wisst ihr selber, Elia, Hiob, oder wie sie alle heißen, auch David hatte Depressionen. Jeremia, ganz große Propheten. Alles das ist Steppe, Wüste, Dürre. Man freut sich nicht mehr an Gott. Und manchmal denkt man ja, eigentlich wäre es das Beste, wenn Jesus wiederkäme. Dann wäre alles vorbei. Wäre doch super. Und ich habe noch was beobachtet, je älter ich werde, umso auffälliger wird mir das oder umso mehr stört mich das auch, der ganze Stress vor Weihnachten, die ganzen Aktivitäten, die da stattfinden und was man alles tut, dass man keine Zeit hat für Stille. Wir tun auch als Gläubige viel für Gott. Man tut viel, sodass man kaum noch Zeit hat, auf ihn zu hören. Und ich denke, er möchte gerne zu uns reden. Er möchte gerne zu uns in der Stille auch reden. Und ich glaube auch, für Jesus war es sicher die beste und schönste Zeit, nicht da, wo die jüdischen Feste stattfanden, wo Halligalli war, sondern die beste Zeit war da, wo er in der Stille mit seinen Jüngern reden konnte. Ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und da möchte man fragen, ja Jesaja, wie soll denn das gehen? Jesaja, wie meinst du das? Wie soll ich dich empfangen, haben wir gesungen. Oder mir ist ein anderes Lied eingefallen, bahnt einen Weg unserem Gott. Kennt ihr auch. Und wie sollen wir denn das machen? Wie soll denn das gehen? Als erstes möchte ich da einfach sagen, nochmal zurück auf Punkt 1. Trost, Trostbotschaft. Freut euch, der Herr hat die Schuld abgetragen. Wir müssen immer wieder zurückkommen auf diese Botschaft, dass Jesus meine und eure Schuld weggenommen hat. Wir brauchen Frieden, Frieden mit Gott und Frieden im Herzen. Das ist das eine. Jesaja sagt jetzt, jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn, die wird sich dann offenbaren. Das heißt, dann kann der Herr kommen und er kommt wieder. Advent heißt, Jesus kommt wieder. Er kommt wieder unsichtbar für seine Gemeinde, also unsichtbar für die Welt, aber für seine Gemeinde. Und er kommt sichtbar wieder auf diese Erde und dann werden sich tatsächlich diese Dinge erfüllen, so wie es hier steht. Ich kann euch jetzt da nicht viel drüber sagen, ich weiß es nicht. Aber das dürfen wir glauben, dass diese Dinge wörtlich sich erfüllen werden, wenn Jesus seine Füße auf den Ölberg setzt, wenn er wiederkommt. Dass dann Berge erniedrigt werden, Täler erhöht. Dass dann topografische Veränderungen auf dieser Erde geschehen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Also ich kann euch jetzt da nicht mehr drüber sagen, aber ich kann uns sagen, wie wir ihm hier und heute im Jahr 2022 schon den Weg bereiten können, als Gemeinde und ganz persönlich. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Ich muss ein paar Bibelstellen bringen jetzt. Paulus schreibt zu den Höhen, zu den Bergen, 2. Korinther 10, Vers 5. Wir zerstören Vernunftsschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Oder Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei. Und Petrus drückt es noch besser aus. 1. Petrus 5, alle aber miteinander, haltet fest an der Demut. Das sind unsere Berge, die erniedrigt werden müssen, und Täler, die erhöht werden. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Es geht dann weiter, indem ihr alle Sorge auf ihn werft. Und das ist im Grunde genommen Demut. Die Sorge auf ihn werfen. Es gibt ein Büchchen von Steinberger, sehr zu empfehlen, Georg Steinberger, dem Lamme nach, der schreibt, es ist vollkommen unnormal, wenn ein bekehrter Christ geplagt wird von Sorgen, von Neid, von Dingen, die ihm keinen Frieden geben, einfach. So demütigt euch nun, lasst das doch den Herrn machen. Er sorgt doch für euch. Und das ist Demut. Den Herrn machen lassen. Petrus musste das auch lernen. Was für ein stolzer Kerl war das? Und was hat Gott aus ihm gemacht? Einen, den er führen durfte. Nicht dahin, wo er wollte. Nein, dahin, wo Gott wollte. Einen, der ganz von der Gnade Tag für Tag leben durfte. Und wenn wir jetzt singen, wie soll ich dich empfangen, dann möchte der Herr solche Menschen aus uns machen. Und er möchte solche Menschen vorfinden, wenn er wiederkommt. Er möchte solche vorfinden, die ihm ganz und gar vertrauen. Lukas 18 steht, wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden. Also wie sollen wir ihn empfangen? Mit dem Glauben. Wird er wohl den Glauben finden auf der Erde? Und damit ist nicht der Glaube, so wie wir ihn im Glaubensbekenntnis sagen, gemeint. Nicht ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Nein, damit ist der Glaube gemeint, der dem Herrn alles hinlegt und ihm vertraut. Wird er diesen Glauben finden? Bei mir? Bei euch? Wenn er wiederkommt? Da, wo wir treu und demütig unser Leben in diesem Glauben leben und unser Vertrauen ganz auf ihn setzen, da bereiten wir den Weg des Herrn. Nur ein Wort zu unserer Demut. Das Gegenteil von Demut ist Stolz. Und die Ursache des Stolzes, das wissen wir, steht in der Bibel, bei Satan. Satan sagt, ich will. Das ist die Ursache des Stolzes. Ich will. Ich habe gedacht, ja, das sage ich oft auch. Und denke ich oft. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich will. Wir wollen. Ursache des Stolzes. Prüfen wir uns. An was können wir merken, ob wir demütig sind, ob wir diesen Weg des Herrn bereiten oder nicht? Ich sage nur ein paar Beispiele. Wenn ich nicht demütig bin, dann bin ich schnell beleidigt. Wenn ich nicht demütig bin, dann ziehe ich mich zurück, wenn es mir nicht passt. Wenn ich nicht demütig bin, dann können andere mich schnell verletzen. Ein Demütiger, der weiß, egal was der andere sagt, ich habe so viel Fehler bei mir, ich habe so viel Schuld, im Grunde genommen hat er ja recht. Oder wenn ich mir nichts sagen lasse, auch so ein Zeichen. Zumindest soll man doch das überprüfen, was andere sagen. Oder wenn ich mir für manche Arbeit einfach zu schade bin. Also ich kann nur für mich selber reden, aber ich habe mich schon wiedergefunden. Da gibt es manches aufzuarbeiten. Und gerade dieser Georg Steinberger schreibt in seinem Buch, ein Stolzer, der freut sich. Ein Stolzer, der freut sich, wenn er von Menschen geehrt wird. Und ein Demütiger, der freut sich, wenn er gedemütigt wird. Da habe ich gedacht, ja, das wär's. Aber, Und dann schreibt er weiter, und immer wenn du einer Demütigung aus dem Weg gehst, dann verpasst du eine Gnade, denn der Herr schreibt ja, dem Demütigen gibt er Gnade. Wollen wir jetzt Gnade? Dann müsste man auch demütig sein. Demut kann man nicht studieren. Also es gibt sicher kein Studienfach an der Universität, wo man Demut studieren kann. Und ich habe mir den Spaß erlaubt, mal ins Internet zu gehen. Da gibt es ja einiges zu gucken. Und da steht dann unter Demut 5 Tipps, wie man Demut lernen kann. Ja, ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben, also weil es nicht wert ist, das aufzuschreiben. Denn man kann sich sicherlich manches antrainieren an Handlungsweisen, aber das Herz ist das Alte. Das Herz ist ein stolzes Herz. Und unser Herz muss verändert werden. Demut ist Gnade und ein demütiger Mensch kann nur ein Mensch sein, der neu ist. Ein neuer Mensch, der ein neues Herz hat, der nach Christus ist. Aber wenn die Bibel uns an so vielen Stellen auch doch auffordert, dass wir demütig sind und ihn erwarten, ja, dann muss das doch auch möglich sein. Der Herr fordert uns doch nicht Dinge auf zu tun, die unmöglich sind. Das ist doch unser Glaube, dass wenn Gott uns sagt, mach das so, tu das so, dann geht das. Dann gibt er das Gelingen, das ist sein Problem, das muss er tun. Und dann, wenn er uns auffordert, zur Demut, dann muss das auch möglich sein. Nicht durch 5 Tipps aus dem Internet, aber durch die verändernde Kraft, die der Herr an uns wirken lässt. Wenn wir ihn darum bitten und wenn wir bereit sind, auch diesen Weg der Niedrigkeit zu gehen. Auch wenn wir manchmal sagen, das kann ich nicht, ich bringe es nicht übers Herz, ich schaffe es einfach nicht. Tu den ersten Schritt. Der Herr tut den nächsten mit dir. Und deshalb bitten wir nicht nur an Advent, jetzt im Advent, Herr Jesus, komm bald, sondern wir bitten auch, mach uns bereit. Mach uns bereit, dass wir dich in der richtigen Haltung erwarten. Wie soll ich dich empfangen? In der richtigen Haltung. Mach uns bereit, dass wir keine schlafenden Christen sind, dass wir keine schlafende Gemeinde sind, auch keine hochmütige Gemeinde, keine Gemeinde, die meint, sie sind besser als andere. Ich glaube, das findet der Herr noch schlimmer. Das ist der schlimmste Hochmut, den es gibt, wenn man denkt, man ist ein besserer Christ als andere. Mach uns bereit, Herr. Mir ist die Gemeinde in Ephesus nur eingefallen, wo der Herr schreibt, ich kenne deine Werke. Die haben viel getan für den Herrn. Da lief's. Viel Aktion für den Herrn. Aber dann eine kleine Rüge oder große Rüge, ich weiß es nicht. Ich habe etwas gegen dich. Und zwar, dass du deine erste Liebe verlässest. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist die Liebe zum Herrn Jesus. Und die hat sich wahrscheinlich bei Ephesus darin gezeigt, dass man ihn nicht mehr erwartet hat. Am Anfang war große Erwartung. Die Jünger glaubten, der Herr kommt bald. Die ersten Gemeinden haben ihn am allernächsten Tag erwartet. Irgendwann kam er, hat sich das eben verzögert und irgendwann haben sie wahrscheinlich nicht mehr so drauf gewartet. Die erste Liebe. Die Liebe erwartet den Herrn. Und da wollen wir aufpassen. Und wenn wir solche Leute sind, die ihn in der richtigen Haltung, in einer demütigen Haltung erwarten, in einer Haltung, die ihm alles zutraut und voller Vertrauen ihm alles hinlegt und ihn Herr sein lässt im Leben, ja dann kann er kommen. Und dann heißt es nicht wie beim ersten Mal, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dann heißt es einmal, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn auf. Das wäre doch schön. Oder anders gesagt, eigentlich richtig gesagt, er nahm sie auf. Und da wollen wir doch alle dabei sein. Amen. Ich möchte noch beten. Und ich möchte dir danken, lieber Herr, dass du uns versprochen hast, wiederzukommen. Du siehst auch unser persönliches Leben, du siehst das Leben in unserer Gemeinde. Herr, und wir möchten dich in der richtigen Haltung erwarten, dass du bald kommen kannst. Wir freuen uns auf dich und danken dir, ja, dass du uns Trost gegeben hast, dass du unsere Schuld getragen, weggenommen hast. Und gib, dass keiner mehr hier ist, der seine Schuld noch allein tragen muss. Danke, lieber Herr, jetzt auch für diese Gemeinschaft und segne du uns. Amen.